Der Godi hat es schon verraten. Das Thema von heute ist Leuchtturm. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Falls ihr euch jetzt fragt, warum genau Leuchtturm, was soll mir jetzt das sagen, kann ich euch jetzt schon vorweg verraten, es hat ganz viel mit unserem persönlichen Leben zu tun. Wenn wir nämlich in der Bibel schauen, gibt es eine Bibelstelle, die uns Christen mit einem Leuchtturm vergleicht. Zugegeben, es steht nicht wortwörtlich Leuchtturm, weil die hat es zu dieser Zeit gar noch nicht gegeben. Aber Jesus redet in seiner bekannten Predigt, der Bergpredigt, darüber, dass alle Christen, sprich Menschen, die sich bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden haben, dass sie das Licht dieser Welt sind. Und vielleicht geschwind Klammer auf, Bergpredigt, das ist immer so ein Begriff, man hört es oft. Der Name hat es dort bekommen, dass der Matthäus in seinem Evangelium schreibt, dass Jesus, als er die vielen Leute gesehen hat, die ihm zuhören wollten, kurzerhand entschieden hat, er läuft auf den Berg hoch, dass er von dort her zu den Leuten reden kann. Das Problem ist, der Lukas hat in seinem Evangelium genau das Gegenteil geschrieben, nämlich, dass Jesus ab dem Berg gelaufen ist, wo er die Leute gesehen hat. Darum ist man sich bis heute nicht einig, warum oder wo er jetzt genau gestanden ist, oben oder unten. Was man sich einig ist, es war bei einem Berg und darum der Name Bergpredigt. Klammer geschlossen. Gehen wir wieder zurück zu den Leuchttürmen und dem Licht. Ich lese euch den Ausschnitt aus der Bergpredigt gerade mal vor, wo Jesus das gesagt hat. Das steht in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Dort steht: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. In dieser Bibelstelle macht Jesus eine klare Aussage darüber, was unsere Aufgabe auf dieser Welt ist als Christen. Wir sind das Licht dieser Welt. Aber was bedeutet das genau? Ich meine, Leuchten ist jetzt nicht gerade unbedingt eine Superkraft, die wir Menschen haben. Klar, wir können leuchtige Farben als Kleider anlegen oder uns einen Sonnenbrand im Sommer holen, dann leuchten wir ja quasi auch. Aber das hat Jesus vermutlich nicht gemeint, als er das gesagt hat. Jesus redet in diesen Vers von einer Lampe, wo man möglichst hoch auf ein Lampengestell stellt, damit der Raum mit Licht durchflutet. Und zu dieser Zeit von Jesus hat man, wenn man von einer Lampe geredet hat, noch nicht von LEDs oder Glühbirnen geredet. Dort waren das Tonschellen mit einem Docht drin. Die hat man gefüllt mit Öl und dann angezündet. Und ganz wichtig war, dass man das Öl immer wieder nachgefüllt hat, weil sonst das Licht irgendwann nicht mehr brennt hat. Zum herauszufinden, was die Lampe und das Licht jetzt konkret mit unserem Leben zu tun hat, schauen wir das anhand des Beispiels eines Leuchtturms an. Die Lampe auf dem hohen Gestell hat ja schließlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einem hohen Turm oder einem Gerüst mit einem Skiwerfer oben drauf. Gleich wie die Lampe schafft auch der Leuchtturm Orientierung für Menschen, die im Dunkeln unterwegs sind. Also, angenommen, wir Christen sind ein Leuchtturm. Ich baue da mal mit einem Skiwerfer oben drauf, logischerweise. Ich habe hier bestimmt ein Deko-Bitz brauchen. So. Also, das ist jetzt unser Leuchtturm. Dann ist ja etwas vom Wichtigsten für einen Leuchtturm, dass er eine Stromzufuhr hat, damit der Skiwerfer überhaupt leuchten kann. Weil logischerweise ohne Strom kein Licht. Also. Aber was ist denn jetzt genau unser persönliches Stromkabel? Ich meine, wir haben ja kein solches Kabel an uns angemacht, das wir irgendwo einstecken können, damit wir den Strom bekommen. Die Bibel sagt im Johannesevangelium ganz klar, wo der Strom herkommt und was unsere Steckdose ist. Jesus sagt dort fast wortwörtlich, dass er das Licht der Welt ist und dass jeder, der ihm nachfolgt, das Licht auch überkommt. Das bedeutet, dass wir gar nichts anderes tun müssen, als uns für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Das bedeutet, wir Christen, die diese Entscheidung schon getroffen haben, haben das Licht sozusagen als einen Bonus schon bekommen. Sprich, unsere Steckdose ist Jesus. Und durch die Pflege von unserer Beziehung zu ihm haben wir lebenslangen Strom garantiert. Bildlich gesehen bedeutet das, dass unsere Beziehung zu Jesus ist, wie wenn ich das Kabel einstecke. Jetzt muss ich geschwind schauen. Ich tue es jetzt nicht wirklich einstecken, weil sonst die mittleren Besucher erblinden würden wahrscheinlich. Aber wir stecken es jetzt in die Steckliste ein. Wir ignorieren, dass die nicht eingesteckt ist. Und schiessen ein bisschen. So. Sorry, haben wir das brennende Licht. Also, jetzt wissen wir schon mal, dass wir das Licht in uns rein haben. Aber wie schaffen wir jetzt, dass unser Licht anfängt zu leuchten und anderen Menschen in Dunkelheit kann Orientierung geben? Also, zuerst mal, was ist überhaupt mit Dunkelheit gemeint? Ich meine, in der Regel schlafen wir ja, wenn es dunkel ist. Wie sollen wir denn also für andere das Licht sein? Eine Eigenschaft, die die Bibel hat, fasziniert mich extrem. Und zwar braucht die Bibel mega oft Symbol für gewisse Sachen, wie zum Beispiel Taube als Symbol für den Heiligen Geist. Und in den meisten Fällen leitet sich die Bibel aber auch gerade selber aus. Das heisst, sie erklärt gerade, für was das Symbol denn steht. Und die Dunkelheit ist eben genau auch so ein Symbol und meint nicht den Abendhimmel, wie wir es kennen aus unserer Sprache, sondern etwas anderes. Und die Erklärung dafür finden wir in den Sprüchen 4, Vers 18 bis 19. Dort steht, aber der Pfad der Gerechten, also Christen, ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Die Verse sagen es relativ klar, für was die Dunkelheit steht, nämlich für Not und das Leben ohne Gott. Zum herauszufinden, wie wir anderen Menschen jetzt also in Not oder eben in ihrem Leben ohne Gott können helfen, gehen wir nochmal zurück zu unserem Predigtext aus dem Matthäus 5. Da gibt Jesus uns nämlich nicht nur den Auftrag, was wir für eine Aufgabe haben in dieser Welt, sondern er liefert uns gerade auch noch gratis einen Lösungsansatz dazu. Im Vers 16 von diesem Text sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Sprich, die Lösung sind also gute Werke, die wir Christen tun sollen. Aber Achtung, das bedeutet jetzt nicht, dass wir einfach wie wild drauf los sollen gehen und möglichst viele gute Sachen tun. Und, sondern die Bibel hat auch da wieder ihre ganz eigene Definition dazu, was denn die guten Werke bedeuten. Weil das Wort, das in dem Bibelvers gebraucht wird, im Urtext, das wird auch noch in anderen Versen in der Bibel gebraucht, wo das erklärt wird. Und ein Beispiel dafür ist im Epheser 2, Vers 10. Dort steht, denn wir sind sein Gebilde, in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich würde sagen, da haben wir unsere Erklärung schon fast. Der Vers sagt, wir sollen nicht einfach irgendwelche gute Werke oder Taten tun, sondern in Anführungszeichen nur das, was Gott uns sagt. Und dass wir wissen, was das ist, hat Jesus uns einen mega coolen Helfer geschickt. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist kann mega viele Sachen. Das ist richtig krass, was der alles kann. Und eine Aufgabe aber von dem Heiligen Geist ist, Nachrichten von Gott zu uns Menschen übermitteln. Wie das WhatsApp heute macht. WhatsApp übermittelt eine Nachricht von der einen Nummer zu der anderen Nummer. Und der Heilige Geist hat ja in der Bibel auch ein Symbol von der Taube und ist wie eine Brieftaube, die eine Nachricht von Gott zu uns Menschen aber übermittelt. Und so gibt uns der Heilige Geist in unserem Alltag immer wieder kleinere und grössere Impulse, was wir machen sollen. Das macht er in ganz verschiedenen Formen, weil wir Menschen sind ja auch verschieden und ja, es wäre ja auch langweilig, wenn alles gleich wäre. Zum Beispiel kann das sein, dass uns urplötzlich einfach so zack ein Gedanke in den Kopf kommt. Wie zum Beispiel, geh zum Papi, tu ihn umarmen und sag ihm, dass du ihn lieb hast. Oder schick dieser Person ein WhatsApp oder läutere geschwind an und frag sie, wie es ihr geht. Vielleicht ist es aber auch, dass du plötzlich auf dem Heimweg den Gedanken hast, hey, fahr den anderen Weg heute und bring deiner Frau einen Blumenstrauß heim. Vielleicht hast du aber auch plötzlich den Gedanken, du sollst deiner Mitarbeiterin sagen, dass Gott sie sieht und ihr helfen will. Manchmal redet der Heilige Geist aber auch durch Ideen oder Bilder, wie zum Beispiel, pack einen Zopf und bring ihn deiner Nachbarin vorbei. Oder du siehst ein Bild vor deinem inneren Auge und denkst, wow, aus dem mache ich jetzt gerade eine Zeichnung und schenke es einer Person, um ihre Freude zu machen oder sie ermutigen. Und manchmal kommen wir auch eine mega Dringlichkeit über. So ein Gefühl in uns hinein, dass wir etwas machen sollen. Und wir müssen immer wieder daran denken. Und bei mir fängt manchmal so das Herz so ganz schnell an klopfen. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Freund oder ein Mitarbeiter gerade eine schwierige Zeit durchmacht oder vielleicht eine Krankheitsdiagnose bekommen hat und du plötzlich so das Gefühl hast, du sollst ihn einfach fragen, hey, darf ich für dich beten? Weil das ist auch das, was ich mache, wenn es mir schlecht geht oder ich nicht mehr weiter weiss. Ich habe die Dringlichkeit in einer Situation als Kind erlebt, wo mir bis heute geblieben ist. Dort habe ich auch, das war in einer Zeit, wo ich noch in der Schule war und meine Klasse hat mich ausgeschlossen. Und ich weiss nicht mehr genau, wie oder warum, aber plötzlich habe ich auf jeden Fall wieder zu dieser Gruppe dazugehört und dafür haben sie ein anderes Mädchen aus meiner Klasse ausgeschlossen. Und ich habe ja genau gewusst, wie doof das Gefühl ist, wenn man draußen ist und hat dort eigentlich gar nicht mitmachen wollen. Und dann bin ich im Unterricht gesessen und plötzlich ist mir so ein Gedanke gekommen, geh in der Pause zu dem Mädchen und verbringe die Zeit mit ihr. Und ich habe zuerst gedacht, nein, ich kann ich doch sicher nicht, weil ich meine, dann werde ich auch wieder ausgeschlossen und sowieso, ich habe mega Angst bekommen. Und nachher habe ich aber gemerkt, wie je länger oder je näher die Pause gekommen ist, desto mehr habe ich immer wieder den Gedanken gehabt und eben mein Herz hat ganz schnell angefangen zu klopfen und ich habe eigentlich genau gewusst, dass ich es machen soll und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und das gemacht. Und es ist passiert, was ich Angst hatte. Meine Klasse hat mich wirklich wieder ausgeschlossen, aber es ist noch etwas anderes passiert. Ich habe plötzlich in dem Mädchen eine ganz coole neue Freundin gefunden. Und wir haben angefangen, uns gegenseitig zu helfen und füreinander da zu sein. Und durch das war plötzlich gar nicht mehr wichtig, was die anderen aus meiner Klasse gesagt haben oder gemacht haben. Weil wir haben ja einander gehabt und wir waren gar nicht mehr darauf angewiesen, was die anderen gesagt haben. Und ich bin jetzt im Nachhinein und auch schon da, ich bin so froh gewesen, habe ich auf das Gefühl gehört und das gemacht und meinen Mut zusammengenommen. Weil, ja, ich habe ja genau, wie gesagt, nicht gewusst, dass das Ausschliessen nichts Cooles ist. Und ich selber war nachher so erleichtert gewesen. Und ich glaube, so geht es uns ganz oft auch, wenn wir so Sachen machen, so Impulse, die wir haben, darauf hören, dass Jesus uns nachher auch etwas zurückgibt. Uns geht es oft besser, oder? Wir haben Freude, wenn wir jemandem helfen können. Und was noch dazu kam, ist, ich glaube, hätte ich es hier nicht gemacht, hätte ich fast ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich eben gewusst habe, dass das nicht nett ist. Und habt ihr gewusst, dass es ein anderer Name für unser Gewissen der Heilige Geist ist? Das Gewissen, egal ob das schlechte oder das gute Gewissen, ist eine Art und Weise, wie der Heilige Geist mit uns redet. Sozusagen wie ein Ratgeber, der zeitecht gerade sofort da ist und uns sagt, wenn wir etwas machen, wo Gott mega gefällt. Oder vielleicht auch etwas, wo Gott nicht so cool findet oder nicht gedacht hat für uns. Und ich finde das mega cool. Also mir hilft das so fest. Und ja, ich staune immer wieder, wie kreativ Gott ist, dass er ganz viele coole Impulse und auch Herausforderungen für uns parat hat, die genau auf uns persönlich abgestimmt sind. Nicht für jemand anders, nur für uns. Und mehr müssen wir gar nicht machen, als einfach Gott immer wieder fragen, Gott, was ist als nächstes dran? Es soll nicht ein Krampf werden oder ein Vergleichen sein. Nein, wir dürfen einfach geistgeleitet handeln. Das bedeutet, im übertragenen Sinn, man lässt sich vom Heiligen Geist an der Hand nehmen und hört darauf, was er uns sagt und was wir machen sollen. Und ich bin überzeugt, auch wenn es manchmal wirklich ein bisschen Überwindung braucht, es lohnt sich. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Zusammengefasst in einfacher Schweizerdeutsch bedeutet die Bibelstelle, wir Christen sind durch Jesus das Licht dieser Welt. Mit unserem Verhalten können wir leuchten und einen entscheidenden Unterschied machen, so dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, ihn erkennen und anfangen, ihn anzubeten. Jetzt ist meine Frage an dich. Bist du schon so ein Leuchtturm von Gott? Hast du schon mal die Entscheidung getroffen? Ja, ich möchte das Leben mit Jesus leben und ihm nachfolgen und das Licht von ihm in Empfang nehmen. Wir wollen jetzt einen kurzen Moment still werden, sodass jeder für sich persönlich Gott kann fragen kann, Gott, wie darf ich in meinem Umfeld so ein Leuchtturm sein? Oder wenn du die Entscheidung gar noch nie getroffen hast und das Gefühl hast, wohl, ich glaube, es wäre dran, dann sag ihm das gerade in deinen eigenen Worten. Und wenn du nicht weißt, wie das geht oder dir nicht sicher bist, ob das richtig ist, dann hat es nachher deine Leute, die dir mega gerne helfen und dich unterstützen in dem. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, wo wir hören wollen, was Gott uns ganz konkret persönlich sagen will. Ja, Herr, und ich danke dir, dass du uns ein Licht bist und dass du uns brauchst. Danke, dass wir für andere Menschen, die dich noch nicht kennen, das Licht dürfen sein. Ich bitte dich, dass du unsere geistlichen Augen und Ohren auftust, dass wir deine Impulse und dein Reden hören. Danke, hast du uns als Leuchtturm eingesetzt und danke, zeigst du jetzt jedem von uns persönlich auf, wo wir so Leuchtturm dürfen sein. Amen.